Halleluja, starten wir mit dem Gebet, oder? Vater, wir danken dir für einen neuen Sonntagmorgen. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du uns nicht lässt, wie wir sind, sondern dass du uns mehr und mehr zu dir ziehst und uns zeigst, was du mit uns vorhast, wer wir sind. Danke, Papa, dass deine Liebe uns verändert, jeden Tag aufs Neue. Danke, dass du ja jeden Einzelnen so wertschätzt, dass du dich freust, wenn du unsere Stimme hörst, dass du dich freust, wenn wir beten, dass du dich freust, wenn wir für andere beten. Du bist mit uns, wirst uns niemals verlassen noch versäumen. Danke, dass wir immer auf dich zähle dürfe. Du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Und danke jetzt fürs Wort. Danke, dass der Ackerboden gepflügt ist und der Samen in die offenen Furchen fällt und Frucht trägt hundertfältig. Vater, danke, dass du treu bist und danke, dass du heute Morgen auch wieder da bist. Danke für jeden Einzelnen, der da ist. Danke für jeden, der die CD bekommt. Danke für jeden, der im Internet zuhört. Danke, dass du Leben veränderst für immer. Halleluja. Amen. Halleluja. Was wäre das Erste, was du jemand lehren würdest, der sich bei dir bekehren würde? Was wäre das Erste, wo du sagst, das möchte ich im ersten halben Jahr beibringen? Was wäre das erste Thema, mit dem du anfangen würdest, um jemand zu zeigen, wer er ist, nachdem er sich bekehrt hat? Liebe, was noch? Glauben. Was noch? Gerechtigkeit, was noch? Ich wiederhole es für die Aufnahme. Habt ihr noch eine Idee? Wie er in der Bibel liest, was noch? Sich eine Gemeinde suchen, was noch? Noch eine Idee oder gehen sie aus? Den Heiligen Geist vermitteln. Cool, ihr seid schon richtig gut. Ihr seid schon richtig gut. Aber auf das Thema, wo ich hinaus will, das habt ihr nicht dabei gehabt. Aber das macht nichts. Bevor ich euch sage, was das ist, was ich denke, was mit das Wichtigste ist, und alles, was ihr gesagt habt, ist richtig, das wird damit reinfließen. Aber es geht um einen Überbegriff, den ich suche. Und den zeige ich euch gleich. Wie läuft's denn in den meisten Gemeinden? Wer von euch war schon mal in einer anderen Gemeinde? Streckt mal kurz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Okay, also ihr kennt auch andere Gemeinden, okay? Und immer wenn ich etwas sage über andere Gemeinden, geht's mir nicht darum, die schlecht zu machen. Überhaupt nicht. Es ist nicht weder mein Recht noch meine Absicht, sondern es ist alles einfach nur feststellen. Wie läuft's denn ab, wenn jemand in eine Gemeinde kommt? Was kriegt er denn als erstes gelehrt? Das glaube ich nicht. Danke, das glaube ich eher. Wenn er das Wort bekommen würde, wäre das super. Und dann hast du aber gesagt, Melli, wie es in der Gemeinde abläuft. Genau, das ist das, was du meistens in den Gemeinden gelernt bekommst. Ja, manchmal ist es so, Frauen sitzen links, Männer rechts, Kinder müssen in den Kinderdienst. In die erste Reihe darf niemand sitzen, da sitzen die Ältesten und Mitarbeiter. Und dann gibt es bestimmte Regeln, die man so gelehrt bekommt. Richtig, stimmt das, ist das wahr? Was kriegst du als nächstes gelehrt? Was wird geistlich gelehrt? Ganz oft. Die Taufe, ja. Ich suche auch wieder einen Überbegriff. Ganz oft wird das Gesetz gelehrt. Komm, seid ehrlich mit mir, stimmt's? Dir wird mehr gesagt, was du nicht mehr darfst, als das, was du darfst. Dir wird mehr gesagt, was verboten ist, als was erlaubt ist. Ist das richtig? Oder übertreibe ich? Ist es nicht oft so, dass du das Gesetz gelehrt bekommst? Kleine Sünden straft der Herr sofort. Wie oft ich das von Christen gehört habe. Der Herr sieht alles. Kennt ihr das? Wisst ihr, das Wichtigste, was gelehrt werden müsste, Neubekehrten, ist die Identität, die sie haben. Die neue Identität in Christus. Und das wird leider vernachlässigt. Das meiste, was gelehrt wird, ist das Gesetz. Dir wird gesagt, was gut und schlecht ist, was Gott gefällt und was ihm überhaupt nicht gefällt. Es wird viel mit Angst gearbeitet, seid ehrlich. Stimmt's? Die meisten ist Angst und Druck in den Gemeinden. Und die Leute, die sich reinbekehren, die Christus erlebt haben in der Liebe und in der Freiheit, merken auf einmal, jetzt muss ich schon wieder. Ich muss. Gott erwartet von mir. Ich muss. Stimmt's? Leute, ich habe das 10 oder 15 Jahre mitgemacht in meinem Leben, in der Anfangszeit, wo immer und immer wieder Druck war. Das Schlimmste, was ich erlebt hat, ich hatte noch Probleme mit bestimmten Sünden. Ist ja logisch, macht ja nicht plopp und ich bin heilig, oder? War es bei euch so? Und ich bin zu meinem damaligen ersten Hauskreisleiter und habe gesagt, du, ich werde da nicht frei, ich komme nicht los davon und ich habe schon wieder gemacht und ich habe Verdammnis und ich habe Schuld und ich fühle mich schlecht. Und dann sagt er zu mir, Bruder, wer willentlich sündigt, hat hinfort keine Möglichkeit mehr zur Buße. Steht im Hebräerbrief, steht da tatsächlich, aber in ganz anderem Zusammenhang. So, und ich dachte mir, entweder kaufst du dir jetzt einen Strick oder eine Pistole, weil jetzt ist rum. Was er mir sagte war, wenn du willentlich sündigst, und wenn du sündigst, ist ja willentlich. Mich zwingt ja niemand zur Sünde, sondern mein Fleisch zwingt mich dazu, mein Fleisch. Richtig? Und ich habe so verstanden, so, die Zehnerkarte ist voll, das war's. Jetzt bleibt nur noch die Verdammnis. Ich war verloren, bin errettet und jetzt bin ich wieder. Was? Verloren. Und sowas als Hauskreisleiter, wunderbar, da fühlst du dich wohl. Und dann bin ich abgerutscht wieder in die Welt, weil ich dachte, Gott will mich nicht mehr, der hat mich ja verworfen. Ja, die Zehnerkarte ist voll, was soll ich noch machen? Die Gnade ist zu Ende, ich habe alles aufgebraucht, was auf meinem Konto war. Was bleibt mir noch? Nichts mehr, außer mein Leben bis zu Ende weiterleben und dann gehe ich in die Hölle. Ist das die Wahrheit gewesen? Ich habe erlebt, was in der Bibel steht, dass dieser glimmende Docht, dass Gott ihn nicht löscht. Das geknickte Rohr nicht voll abbricht. Und so habe ich mich gefühlt. Wie ein geknicktes Rohr, wie ein glimmender Docht. Aber alles muss uns zum Besten dienen. Und meine Tränen, die ich geweint habe, musst du nicht mehr weinen, weil ich dir das erzähle, dass es nicht die Wahrheit ist. Amen. Es ist nicht die Wahrheit. Und der Markus Dippel hat mich inspiriert für die heutige Predigt, weil er mir sagte, nachdem jetzt einige sich da ja bekehrt haben in Bayern, ich soll mal so eine Kurzmessage machen. Die habe ich gestern Abend gemacht, habe sie ihm geschickt und habe ich gespürt, wow, da ist Salbung drauf. Ich habe den Herrn gefragt, was soll ich den Leuten dort sagen, den neuen Bekehrten? Und er hat mir gesagt, sag ihnen, wer sie sind in Christus, wer ihre Identität ist oder was ihre Identität ist. Schreib dir einen Satz auf. Deine Identität ist wichtiger als dein Tun. In den meisten Gemeinden wird dir gelehrt, du musst tun, 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 tun. Wer du bist, ist überhaupt nicht wichtig. Hör dir mir zu. Nochmal, es geht nicht um andere Gemeinden. Deine Identität ist wichtiger als dein Tun. Hör mir gut zu. Denn dein Tun ändert nicht deine Identität. Schreib dir das mit dazu. Dein Tun ändert nicht deine Identität. Ja oder nein? Wenn jemand total heilig lebt, der nicht bekehrt ist, ist er dann Christ geworden? Ist er bekehrt? Ist er reingeboren in das Reich Gottes? Ja oder nein? Warum nicht? Ich sag dir, weil dein Tun nicht deine Identität macht oder kreiert oder bestimmt. Aber deine Identität ändert dein Tun. Du kommst in eine Königsgesinnung. Okay? Wenn du verstanden hast, wer du bist in Christus, dann fängst du an, anders zu denken, anders zu reden, anders zu handeln. Und niemand muss dir mehr sagen, tu das nicht, tu dies, tu das nicht, tu dies, tu das nicht, tu dies. Und das wird in vielen Gemeinden wird es so gelehrt. Du musst das tun und das darfst du nicht mehr tun. Und die Leute schaffen es nicht. Was logisch ist, weil sie nicht verstehen, wie komme ich raus aus dem Ganzen. Amen. Wenn ich dich heute an den Königshof bringe, egal wo auf der Welt, wo es noch einen Königshof gibt, dann fühlst du dich da drin erstmal völlig verloren. Weil diese Leute reden anders wie du. Die sehen aus anders wie du. Die haben eine andere Ausstrahlung wie du. Du fühlst dich wahrscheinlich wie ein Bauer beim König. Wie ein Bettelmann oder keine Ahnung, unbeholfen. Fühlst dich unwohl. Warum? Weil es nicht deine Identität ist. Du bist kein Royal. Du bist nicht adelig. Stimmt's? Natürlich gibt's da auch Ausnahmen, Leute, die eingebildet sind und denken, ja, die haben schon lange auf mich gewartet, es ist gut, dass ich endlich dort bin. Aber du wirst schnell auffallen unter den Echten. Die Echten merken schnell, wer unecht ist, wer nicht dazugehört. Amen. Und so leben viele Christen ihr Leben lang eigentlich im Haus des Königs, ohne jemals ihre Identität zu ändern. Wobei ihre Identität ja schon geändert ist, nur sie nehmen sie nicht an. Sie verstehen es nicht, weil die Lehre fehlt. Verstanden? Könnt ihr mir noch so weit folgen? Also ist viel wichtiger, Christen zu lehren, wer sie sind in Christus, wer sie sind vor Gott, was Gott, der Vater, über sie sagt. Und dann werden sie ihr Tun ändern. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Glaubt ihr das? Wenn ich dich ermutige und dir gut zuspreche und dir sag, hey, du schaffst das, wird das was mit dir machen. Du wirst merken, wow, es glaubt jemand an mich. Es hat jemand Hoffnung für mich. Jemand motiviert mich. Jemand ist für mich. Jemand steht hinter mir. Glaubt ihr das? Dass das hilft? Und Gott steht hinter dir. Er glaubt an dich. Er ist für dich. Er redet dir gut zu. Und sein Fokus ist nicht auf deinem Tun. Allen Christen wird gelehrt, du musst tun, um Gott zu gefallen. Du musst das Gesetz halten. Du musst heilig leben. Du musst. Und wo enden sie? Sie enden immer genau auf der anderen Seite vom Fluss, weil sie es nicht schaffen. Dann kommt Verdammnis, dann klagen sie sich an, dann fallen sie raus aus der Gnade, dann rennen sie wieder weg, dann wird's noch schlimmer, dann kommen sie wieder zurück, dann schämen sie sich. Kennt ihr den Kreislauf? Ist furchtbar. Denn ihre Lebenskurve geht ständig hoch und runter. Wie so eine Achterbahnfahrt. Wenn sie oben sind, denken, wow, jetzt habe ich's, auf einmal geht das Ding wieder runter. Aber wie? Und dann denken sie, jetzt klatsche ich unten auf, dann ist alles vorbei und ich bin tot, dann zieht das Ding wieder hoch. Und bevor sie realisiert haben, was los ist, ist die Fahrt zu Ende, sie sind in der Ewigkeit. Schlimm. Achterbahnfahren ist nicht unser Leben. Unser Leben ist was ganz anderes. Unser Leben sollte in der Fülle sein. Nochmal, ich lese euch den Satz nochmal vor. Deine Identität ist wichtiger als dein Tun. Denn dein Tun ändert nicht deine Identität, aber deine Identität ändert dein Tun. Amen. Halleluja. Ich glaube da fest daran, dass das so ist. Nochmal, was würdest du jemand lehren, der frisch bekehrt ist? Alles, was ihr gesagt habt, ist richtig. Aber das Wichtigste, wo ihr ihn reinführen müsst, ist ihm zu erklären, wer er jetzt ist, jetzt, heute und hier in Christus. Sonst werden die sich mit allem beschäftigen, mit Sünde. Oh, ich schaff's nicht, Bruder. Dann, ich schaff's nicht zu beten, ich schaff's nicht, Bibel zu lesen. Sie werden immer unter Druck sein und immer unter Manipulation und der Teufel liebt es. Du wirst nie auf die Beine kommen, du wirst immer nur kriechen, dein ganzes Leben lang kriechen. Und in diesen Gemeinden, da wird dann auch noch mit den Fingern auf die Leute gezeigt, da wird gesagt, ja, der schafft's nicht. Den habe ich aufgegeben, der ist so dumm, der ist so doof. Würden sie so nicht sagen, aber sie beschreiben es ganz lieb und nett. Der Bruder XY, ja, ist halt ein bisschen ein Schwieriger, gell? Wichtig für uns ist zu verstehen, wer ich bin in Christus Jesus. Denn dann hat der Teufel auch keinen Stich mehr in deinem Leben, dich mit den alten Sachen zu quälen. Wer von euch hat eine Vergangenheit? Wow, alle. Wenigstens seid ihr ehrlich. Ich weiß es aus Erfahrung und ich weiß es, ohne dass ihr mir es sagen müsst. Der Teufel erinnert dich immer an deine Vergangenheit. Komm, sei ehrlich. Du kommst von irgendwo raus, aus der braunen Masse, egal wie sie war. Und er wird dir immer sagen, und du willst Christ sein und du willst Jesus lieben und du. Stimmt's? Tut es Gott auch? Nie, hat er noch nie getan, wird er nie tun. Er glaubt an dich. Und er weiß, was er bekommen hat, wo er dich bekommen hat. Er wusste, aus welcher braunen Masse du rauskommst und wie du riechst, als du zu ihm kamst. Er wusste das alles. Jetzt haben wir ein Problem. Wenn wir rausgekommen sind aus der Welt, raus aus der Verdammnis, raus aus dem Verlorensein, raus aus Hoffnungslosigkeit und wir lernen Christus kennen. Wie lernen wir Christus kennen? Mit Begeisterung, oder? Wir merken, wow, da ist Hoffnung, wow, da liebt mich einer, wow, der Sohn Gottes ist für mich am Kreuz gestorben. Die beste Botschaft der Welt, das macht Hoffnung, richtig? Und wenn wir jetzt nicht aufpassen, kommen wir unter eine Gruppe von Christen, die nur Religion kennen. Jeder gibt weiter, was er hat. Ich kann dir nicht Chinesisch lernen, weil ich die Sprache nicht kann. Richtig? Ich kann dir ein bisschen Englisch beibringen, das kann ich ganz gut. Deutsch, da bin ich auch nicht schlecht. Aber Chinesisch wird nicht funktionieren. Und wenn jemand Gnade und Liebe und was ihr alles genannt habt, nicht kennt, weil es ist ja alles Teil deiner Identität. Wenn du verstanden hast, du heißt jetzt Thomas Christus, dann ist der Christus deine Identität, der neue, wiedergeborene Mensch. Amen. Das ist dein wahres Ich. Und so sieht dich der Vater. Der Vater kann keine Sünde mehr in deinem Leben sehen, wenn sie noch so schlimm ist. Amen. Wenn die Sünde mächtig wurde, wird die Gnade noch mächtiger. Das bedeutet, es gibt keine Sünde dieser Welt, die dich von Gott trennen kann. Ist das der Freibrief zum Sünden? Nein und niemals und nimmer nicht. Denn wenn du verstanden hast, deine königliche Gesinnung, die du in Christus bekommen hast, wird dich fernhalten von der Sünde. Ich weiß, Sünde hat früher Spaß gemacht, obwohl sie hernach bitter wie Wermut war. Aber heute als Christ kann ich nicht mehr fröhlich sündigen. Ich sündige noch, aber es ist nicht mehr dasselbe wie vor der Bekehrung, richtig? Wir merken schnell, Ich kann noch Dinge tun, von banalen Dingen bis zu schlimmen Dingen. Aber ich merke, ich kann so nicht mehr leben. Es ist nicht mehr meine Identität. Mein Fleisch schreit manchmal danach. Ja, die alten Gewohnheiten wollen manchmal noch hochkommen. Aber ich merke, das bin nicht mehr ich. Ich möchte frei sein. Ich möchte Gott gefallen. Ich möchte dem Vater Ehre bringen. Ich möchte, dass er, wenn er meinen Namen hört, lacht und nicht eine Träne vergießen muss. Amen. Ich möchte dem Vater Freude bereiten. Ich möchte ein guter Mann sein, ein guter Papa, ein Freund für meine Freunde, wahrhaftig, ehrlich sein, echt sein. Du auch? Das kannst du nur, wenn du weißt, wer du bist in Jesus Christus. Und dass Gott vollkommen für dich ist. Und wenn Gott für dich ist, wer kann wieder dich sein? Wenn wir Einzelne nicht verstanden haben, wer wir sind in Christus, nützt es uns auch nichts, wenn andere sagen, wow, ich wäre so gern wie du. Wenn du dich selber nicht magst, nützt es nichts, wenn andere sagen, ich wäre so gern wie du. Was hast du denn? Wie du reden kannst, wow, so gebildet. Es nützt nichts, wenn du denkst wie ein Schweinchen im Kopf. Du musst verstanden haben, ich bin Sohn des Allerhöchsten. Ich bin Tochter des Allerhöchsten. Nicht dein Geldbeutel oder dein Kontostand bestimmt deine Identität. Das ist, wie diese Welt funktioniert. Die sagen, zeig mir deinen Kontostand, dann sage ich dir, wer du für mich bist. Und wir sind oft so dumm und machen dasselbe mit uns. Und mit den anderen. Stimmt's? Wir verachten Menschen, die Söhne des Höchsten sind, weil wir denken, ihr Kontostand ist so mickrig. Oder ihre Ausbildung oder ihre Schulbildung ist so klein. Passt auf. Wir sind Söhne des Allerhöchsten. Unsere Identität muss geboren sein aus dem Wort Gottes. Ich beweise euch das nachher noch alles im Wort. Wir müssen anders denken wie die Leute in der Welt. Und sie werden merken, bei dir und bei mir ist etwas anders. Wisst ihr, der Weg ist das Ziel, immer in der Bibel, der Weg ist das Ziel. Wir haben gelernt, dass der Same aufgeht und wächst, nachdem er Wurzeln gezogen hat, richtig? Es kommt keine Frucht, wenn du einen Apfelbaumsamen säst, kommt keine Frucht am nächsten Tag. Es dauert eine Weile. Und das Tiefe, die tiefe Veränderung in unserer Identität ist erstmal Wurzel ziehen. Erstmal musst du anwachsen im Reich Gottes. Du musst Wurzeln ziehen. Und dann, wenn du Wurzeln hast, dann fokussiert der Herr auf die Äste. Und dann an den Ästen sieht man die Früchte. Amen. Du musst zuerst eine königliche Gesinnung entwickeln, dein Denken verändern. Legt mal alles ab, was ihr seid. Ihr habt alle einen Stempel. Der eine ist ein Mann, der andere eine Frau. Der eine ist deutsch, der nächste ist albanisch, türkisch, russisch, keine Ahnung, was hier alles so rumrennt. Das ist nicht deine Identität. Habt ihr das verstanden? Das sind Stempel, die dir Menschen aufdrücken. Wenn du vom Weltall auf die Erde schaust, siehst du nicht eine einzige Grenze. Nicht mal die chinesische Mauer sieht man vom Weltall. Das ist ein Mythos. Das ist nicht wahr. Könnt ihr selber mal nachschauen. Man sieht nicht eine einzige Grenze. Man sieht ein paar Flüsse, die Grenzen bilden oder wo man eine Grenze draus gemacht hat. Aber Gott hat auf der Erde nicht eine Grenze gezogen. Es haben alles Menschen gemacht. Menschen trennen, Gott vereint. Amen. Und wir müssen aufpassen als Christen, dass wir nicht auch trennen. Dass wir nicht anfangen zu trennen. Wir trennen nicht. Wir müssen vereinen. Ich glaube, wenn die Christenheit verstanden hätte vor 2000 Jahren, wer sie sind in Christus. Und Paulus lehrt unfassbar viel darüber. Aber der Teufel hat es geschafft, aus der Identitätslehre, wer wir sind in Christus, eine Religion zu machen. Und ihr wisst, Identität bedeutet, das bin ich. Ich kann mich nicht entscheiden, morgen, ich werde Königssohn. Geht das? Da fahre ich zum König, sage, Servus König, hier bin ich. Ich bin ab heute dein Sohn. Was wird der König in der Welt sagen? Hast du nicht mehr alle, ne? Ich kenne dich gar nicht. Verstanden? Wenn aber der König dich adoptiert, und adoptieren hinkt wieder, weil wir sind mehr als adoptiert. Wir sind mit demselben Heiligen Geist wiedergeboren, wie Maria schwanger wurde. Wir sind nicht adoptiert. Manche predigen das, du bist adoptiert. Ich bin nicht adoptiert, ich bin hineingeboren durch den Heiligen Geist. Ich habe die DNA des Christus in mir. Das ist ein Unterschied. Amen. So, wenn du wiedergeboren bist, wer ist heute Morgen wiedergeboren? Alle, ohne Ausnahme, das ist gut. Ich freue mich für euch. Wer hat deine DNA verändert? Gott. Der Heilige Geist. Okay? Wer kann es dir wegnehmen? Niemand. Denk mal drüber nach, was du gerade gesagt hast. Niemand. Warum reden wir manchmal so, als hätte es jemand weggenommen? Warum denken wir manchmal so, als hätte es jemand weggenommen? Warum denken wir manchmal so, ja, der König hat mich vergessen? Ich bin der Lost Son. Ich bin der verlorene Sohn, irgendwo. Einmal im Jahr hört er meine Gebete. Komm, seid ehrlich. Wenn er für dich ist, kann er nicht gegen dich sein. Wenn du hineingeboren wurdest, Vergangenheit, in sein Reich und seinen Namen trägst, wer soll es dir wegnehmen? Wisst ihr, der Teufel weiß das. Die Bibel sagt, keine Waffe, die geschmiedet ist, wird's gelingen gegen dich. Der Teufel weiß das, er hat keine Waffe gegen dich. Aber weißt du, was seine größte Waffe ist, die er benutzt? Dich selbst. Mit Lüge. Ganz genau. Er sagt dir eine Lüge und du glaubst es und Minderwertigkeit kommt wieder in dein Herz. Er erinnert dich an früher und du denkst drüber nach, wie du früher warst, was du gemacht hast. Und dann kommt wieder Verdammnis. Und dann kommt wieder die Frage, sollte mir Gott wirklich vergeben haben? Ist es wirklich alles vorbei? Oh nee, vielleicht ist doch noch was da. Und los geht's wieder. Und schon wieder bist du in der Spirale, in der Abwärtsspirale. Kennt ihr das Spiel? Es nützt dir nichts, wenn 50 Leute für dich beten und sagen, du bist immer noch Sohn, wenn du es nicht begreifst in der Birne, wenn dein Herz nicht überzeugt ist. Du musst dem Teufel widerstehen und sagen, hey Teufelchen, was hast du denn für ein Problem? Ich bin royal, ich habe das, was du verloren hast. Ich komme aus dem Dreck dieser Welt und gehe in die Herrlichkeit der Ewigkeit. Du kommst aus der Herrlichkeit der Ewigkeit und bist in den Dreck geworfen. Du bist Dreck im wahrsten Sinne des Wortes. Was willst du von mir? Ich bin Sohn des Allerhöchsten, du bist gar nichts. Ein gefallener Engel, eine kleine Mickey Maus mit so einem Megafon. Brrr, macht einen auch wichtig. Amen. So kannst du nur mit ihm umgehen, wenn du weißt, wer du bist. Stimmt's? Wisst ihr, die Leute in der Welt, die wissen es. Geh mal zum Hell's Angel hin und sag, hey du Arsch, wie rennst denn du rum? Ich weiß nicht, ob das gesund ist. Ich würde vorher schon mal einen Termin beim Zahnarzt machen. Weil der wird dir zeigen, wie du mit ihm redest. Warum macht er das? Weil er weiß, wer er ist. Wenn auch auf der falschen Seite, aber ihr versteht. Du kannst auch nicht zum Mafia-Boss hingehen, wenn der in der Pizzeria mit seinen Jungs ist und kannst da einen blöden Spruch lassen. Weil du kriegst dann einen Schwimmbrief, einen Freibrief zum Schwimmen mit Zementschuhen. Du kriegst ein Jahresticket, um die Fische von unten anzuschauen. Was glaubt ihr denn, wie der Teufel reagiert, wenn du weißt, wer du bist? Wenn du anfängst zu verstehen, wer du bist, widersteht dem Teufel und er flieht. Fliehen ist so schnell, wie es geht. Wenn ein Haus brennt, fliehen die Leute. Ich habe noch keinen gesehen, der bei 300, 400, 500.000 Grad im Zimmer steht und sagt, was nehmen wir noch mit, Schatz? Habe ich noch keinen gesehen. Die rennen alle so schnell es geht, weg vom Feuer. Wenn du brennst, was glaubst du, dass der Teufel macht? Der flieht von dir. Er flieht von dir. Amen. Das ist eine gute Botschaft heute Morgen, oder? Kolosser 1, ab Vers 1. Ich muss ein bisschen mehr Einleitung. Ich habe eigentlich ab Vers 9, aber ich glaube, das lesen wir ganz schnell miteinander, damit wir wissen, um was es geht. Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen und Bruder Timotheus, weiter. An die Geschwister in Kolossä. Also, der Brief an die Kolosser ist wirklich kolossal, Freunde. Der ist der Hammer. Ich liebe den Kolosserbrief. Der ist echt super. Euch allen, die aufgrund des Glaubens mit Christus verbunden seid und zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott und zum Vater. Wow, das bist du heute Morgen. Amen. Nächster Vers. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus für euch. Kannst du auch Danke sagen, immer wenn du betest? Hier steht immer, wenn wir beten, nicht ab und zu oder selten oder wenn es gar nicht mehr anders geht, sondern immer, wenn wir beten, dankst du für deine Geschwister. Leute, das ist eine Herzenshaltung. Die königliche Familie, die wächst jeden Tag, wird immer größer auf der ganzen Welt. The Royal Family. Amen. Nächster Vers. Denn wir haben gehört, wir haben gehört. Lasst heute Morgen Christus, Paulus und alle Heiligen im Himmel hören, was für ein Glaube heute Morgen in Heidelberg ist, bei dir und bei mir. Amen. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Amen. Nächster Vers. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium. Nächster Vers. Wir wollen ja zu 9. Zu euch gekommen ist. Und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Amen. Sind wir dabei? Haben wir immer noch ein Ja? Nächster Vers. Euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Die Diener Gottes setzen sich mit ganzer Kraft für uns ein. Amen. Weiter. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Das ist der Hammer. Nicht von der Leistung, nicht vom Gesetz halten, sondern von der Liebe. Zeigt mir nur 5 Gemeinden, und mir fallen kaum welche ein, ohne das Richten zu meinen, die wirklich in der Liebe stehen. Egal wo du hinkommst, wird dir sofort gesagt, wie hier der Hase läuft. Das darfst du hier nicht. Frauen dürfen keine Röcke tragen, die nicht über die Knie gehen, mindestens bis runter. Und alle Regeln, die es da gibt, ob die gut oder schlecht sind, das interessiert mich gar nicht. Die Frage ist, erfährst du da Liebe? Empfängst du da Liebe? Ich habe ein Video gesehen von nicht allzu langer Zeit. Da saß ein Obdachloser vor der Gemeinde und hat gebettelt. Und da kamen sie in ihrem Sonntagsdress. Und alle an dem Bettler vorbei. Manche haben ihn beschimpft, was er da will, er soll verschwinden. Und da sind sie rein mit ihren Kindern in ihrem Sonntagsstress, die Kinder abgegeben, rein und gerannt und gemacht und getan. Zum Schluss kommt der Obdachlose auch noch in den Gottesdienstraum rein. Haben sich alle aufgeregt. Die Ordner wollten schon hin den rausschmeißen. Dann ist er vor auf die Bühne, stellt sich ans Mikro und macht den Mantel weg, es war ihr Pastor. Er war entsetzt. Er war entsetzt vom Verhalten der Gemeinde. Und er hat sie überführt mit dem Spiegel. Aber die Frage ist nicht, wie schlimm die waren. Die Frage ist, wie sind wir drauf? Sind wir auch so? Wären wir vielleicht so? Ich habe bei mir festgestellt, wow, ich weiß auch nicht, ob ich so begeistert wäre. Komm, sei ehrlich. Es passt nicht in unseren Sonntagsablauf. Wisst ihr, was sein muss? Wir müssen korrigierbar sein. Wo der Heilige Geist sagt, lauf jetzt nicht vorbei. Letzte Woche haben wir gelernt, wenn wir mit den Augen des Herzens sehen, können wir nicht vorbeilaufen, egal was es ist. Wir sehen alle mit den natürlichen Augen, aber sehen wir mit den Augen des Herzens oder laufen wir vorbei? Ist die Frage. Vers 9. So, und jetzt kommt's zum Eigentlichen. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Seht ihr? Wir dürfen nicht aufhören, füreinander zu beten. Ich nicht für euch und ihr nicht für mich. Und wir nicht für andere Gemeinden. Wir dürfen nicht aufhören, für Deutschland zu beten. Wir müssen beten. Amen. So, wenn du nicht verstanden hast, wer du bist, dass deine Worte mit Vollmacht gesprochen werden, weil du ein Sohn Gottes bist, wirst du denken, beten ist langweilig. Immer beten, beten. Naja, du wirst es runterrattern. Du wirst sagen, ich nehme mir 10 Minuten und dann jede Minute guckst du auf die Uhr, noch 8, noch 7, noch 6. Das ist nicht beten. Beten ist aus der Liebe heraus, aus der Identität heraus Befehle sprechen im Geist. Satan, weiche zurück. Raus aus dem Bundestag. Raus aus dem Kanzleramt. Amen. Befehle sprechen, so wie Jesus drauf war. Wie hat Jesus gebetet? Lest es und ihr werdet merken, der hat anders gebetet, wie in den meisten Gemeinden gebetet wird. Oh Heiland, wir können nichts tun. Ja, dann geh doch nach Hause. Mach doch die Türe zu, verteil das restliche Geld, wo noch da ist und fertig. Das ist doch Schwachsinn, sowas. Oder? Stell dir mal einen Polizisten vor, wo der Chef kommt und sagt, oh, da ist gerade ein Banküberfall in der Sparkasse, fahren Sie mal dahin. Oh Chef, wir können nichts tun. Was wird er sagen? Junge, hast du den Job verfehlt? Du bist als Polizist völlig unbrauchbar. Leider sind viele Beter völlig unbrauchbar, weil sie nichts verstanden haben. Wie der Polizist, der trägt eine Uniform, die heißt Vollmacht. Er trägt eine Pistole. Wenn er nicht weiß, für was das Ding ist, hilft ihm nichts. Kann man auch werfen, einmal, ja, wenn der anders fängt. Kann man auch auf den Kopf hauen. Kann vieles mitmachen, wenn man nicht verstanden hat, für was es geht. Man kann auch im Gebet vieles machen. Man kann eine Stunde durchjammern und Gott hat immer noch die Finger in den Ohren und sagt, wann hören die endlich auf? Ich habe Kopfweh von denen im Gebet. Glaubt ihr, dass manchmal Gott, dass es, ich sag's mal ganz höflich, manchmal anstrengend ist für ihn? Herr, gib mir mein täglich Brot. Ja, kann man beten. Das ist aber Teil meines Erbes. Man kann so vieles beten, was sinnlos ist, weil es mir gehört. Herr, schick mir heute einen Engel, der mich beschützt. Psalm 91. Du brauchst die Dinge, die da sind, nicht beten. Du brauchst nicht daheim beten, sagen, Schatz, lass uns beten für eine Geschirrspülmaschine. Aber wir haben doch schon eine. Ja, ignorier die. Wir beten jetzt, ich habe den Eindruck. Herr, schenke uns eine Geschirrspülmaschine. Und der Herr sagt, hä? Hallo? Guckst du diese? Versteht ihr, was ich sagen will? Manche Christen sind so. Die beten den ganzen Tag, Herr, vergib mir. Herr, vergib mir meine Schuld. Und der Vater sagt, ja, hab ich schon. Herr, vergib mir, ja, hab ich schon. Der kann so ein Band besprechen und auf Play drücken für dich. Weiß nicht. Versteht ihr, was ich sagen will? Aber wenn du Verdammnis spürst und Verdammnis dich quält, wirst du die ganze Zeit um Vergebung schreien. Liegt das Problem an der Vergebung? Nein, es liegt daran, dass du nicht verstanden hast, wer du bist in Christus Jesus. Jetzt dürft ihr euch anschnallen, weil jetzt wird's heiß. Ich lese von meinem Zettel. Wir bitten Gott, dass er durch seinen Geist alle nötige Weisheit und einzig schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Seht ihr, was Paulus betet für Neubekehrte? Die Gemeinde war ja neu, die Kolosser. Er sagt, hey, ich habe von meinem Mitarbeiter gehört, wie toll ihr drauf seid, wie arg ihr brennt und so weiter, okay? Und er schreibt ihnen einen Brief. Ich bete, dass ihr alle gehorsam werdet. Die Frauen links sitzt, die Männer rechts, die Kinder ganz hinten. Dass ihr schweigt und dass ihr anständig die Frauen einen Tutt und den Rock 10 Meter mit Schleier. So ein Mist redet Paulus nicht. Paulus sagt, wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt. Weisheit und Einsicht, was und wer du bist in Christus, was dein Erbe ist. Um seinen Willen im vollen Umfang zu erkennen, um seinen Willen zu erkennen. Wie kann ich den Willen Gottes erkennen? Durch den Heiligen Geist im Wort. Wo werde ich der Teufel am meisten abhalten? Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und das Wort lesen oder hören. Richtig? Weil dann kannst du nicht in den Willen Gottes kommen. Du kannst nicht hineinkommen in seine Identität. Nämlich die, die er für dich hat. Vers 10. Aber wenn das passiert, dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Stell dir das mal vor. Du kannst, es ist möglich, hier auf Erden ein Leben zu führen, das, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Leute, seht ihr, was Gott vorhat? Das ist Gottes Wille. Manche Christen haben mir gesagt, die Wege des Herrn sind unergründlich. Wer kann sie verstehen? Er ist das große Nichts irgendwo. Im Nirvana, da fliegt er rum mit seinem feurigen Wagen durch das Weltall. Wenn du ihn triffst, hast du Glück, wenn nicht, hast du Pech. Leute, das hat auch mit dem Wort nichts zu tun. Das hat doch nichts mit mir zu tun. Amen. Merkt ihr, wie krank das oft ist in Gemeinden oder in christlichen Gruppen, was da gesprochen wird, wo da die Themen sind, wo da die Probleme sind. Sie kreisen sich immer um sich selber und keiner kommt raus aus dem Sumpf. Sie sind in Verdammnis, in Ablehnung, in Angst. Sie denkt, der eine sieht Gott so, der andere sieht Gott so. Wenn du alle 10 fragst, da wirst du 10 verschiedene Vaterbilder haben. Und der Teufel lacht sich kaputt. Er lacht sich kaputt darüber. Sagt, sie kommen nie in ihr Erbe rein. Sie verstehen nicht, wer sie sind in Christus. Amen. Halleluja. Überlegt mal, was hier steht, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Was ich anfangs in Gemeinden gelernt habe, war, sei du mal 30 Jahre gläubig. Lieber Bruder, du hast viel Feuer und wenig Einsicht. Wenn der Teufel dich mal 30 Jahre gepiesackt hat, dann wirst du auch merken, wie hart das Leben hier auf Erde ist. So ein Mist habe ich mir anhören müssen. Und dann glaubst du diesen Leuten, weil du nichts anderes weißt und du denkst, ja, schon hart Christ sein. Ich dachte, vorher war es hart, aber jetzt scheint es noch härter zu sein. Wenn wir eine Lüge glauben, kann die Wahrheit nicht mehr fruchten. Wenn eine Lüge uns übernommen hat, was soll die Wahrheit? Wenn der Teufel dir eine Krankheit in deinen Körper mit Symptomen gibt, das ist eine Lüge, ihr wisst es. Und die Schmerzen sind da. Probiert er bei mir auch immer und immer wieder. Dann ist es so, er hat dich im Griff, ganz fest in seiner Faust. Jetzt musst du aufpassen, weil die Wahrheit ist genauso stark. Aber du musst dich entscheiden, wem glaubst du? Hast du der Lüge geglaubt und du glaubst und du fängst an zu proklamieren, ja, ich hab dies, ich hab das, hat die Wahrheit keine Chance mehr in deinem Leben. Obwohl die Wahrheit ist. Richtig? Gott kann dich nicht heilen, weil du das Falsche glaubst. Verstanden? Umgekehrt. Du glaubst an die Wahrheit. Du weißt, Heilung, Gesundheit gehört dir. Und es kommen immer wieder Symptome. Und du bleibst stehen und behältst das Feld und sagst, Teufel, du kannst mir Schmerzen geben, ja, aber ich bin geheilt, ich bin gesund in Christus Jesus. Amen. Und immer wieder versucht die Lüge zu kommen und sie prallt jedes Mal an dir ab. Jedes Mal prallt sie ab und geht wieder. Amen. Du behältst den Sieg. Du behältst den Sieg. Ich war früher als Kind viel krank im Magen und Darm. Ich habe furchtbare Schmerzen gehabt, dass mir es manchmal die Augen weggedreht hat. Bin fast bewusstlos geworden von den Schmerzen. Und diese Krämpfe in meinem Magen und Darm waren so schlimm, dass ich fast bewusstlos geworden bin. Und seit ich Christ bin und irgendwann später, viele Jahre später leider erst erkannt habe, dass Heilung mir gehört, habe ich angefangen, dagegen aufzustehen. Dann habe ich eine Stunde gekämpft, dann eine halbe Stunde. Es ging immer weiter runter über einen Prozess von mehreren Jahren. Es war für mich, hat es mehrere Jahre gedauert, weil ich keine bessere Lehre hatte. Aber ich habe gewusst, ich will diese Schmerzen nicht mehr. Und ich habe mich geweigert, diese Schmerzen zu haben. Gestern Nacht habe ich wieder einen Angriff gehabt mit diesen Schmerzen. Die kommen nach wie vor. Aber ich merke, mittlerweile brauche ich 5 Sekunden und ich habe den Sieg. Das fängt so brutal an, dass mir es fast gleich die Augen wegtritt. Innerhalb von Sekunden brutale Darmschmerzen. Und dann nehme ich sofort Autorität und sage, weg in Jesu Namen. Und das klappt jedes Mal. Sei du verschwindest und nimmst alles mit, was du gebracht hast. Und ich habe den Sieg. Amen. Ich weiß nicht, warum das immer wieder kommt, aber es kommt halt immer wieder. Aber es macht mir nichts. Ich habe den Sieg. Von einer Stunde runter auf 5 Sekunden, das ist Erfolg in meinen Augen. Amen. Amen. Und wenn das bei mir möglich ist, dann ist es bei euch genauso möglich. Aber ihr müsst lernen zu widerstehen. Sonst hast du verloren, hast du lebenslang Schmerzen und du kommst in den Himmel und fragst Jesus, Jesus, warum habe ich mein Leben lang Schmerzen gehabt? Er sagt, weil du nicht aufgestanden bist. Wir geben Jesus die Schuld und sagen, oh Herr, heile mich. Wir können auch schreien zum Herrn und Bugge die Bu machen. Ich krieg immer wieder WhatsApps von irgendwelchen Christen, die ich kenne aus Deutschland. Oh, meine Schwiegermutter ist krank. Kannst du beten mit deiner Gemeinde? Freilich, wenn wir beten in unserer Gemeinde, dir fällt die aus dem Bett und schreit vor Glück. Merkt ihr, wie krank dieses Denken ist? Ich habe ihm zurückgeschrieben, seitdem sind wir nicht mehr so arg Freunde, aber vielleicht wird's wieder. Ich habe ihm zurückgeschrieben, du hast einen riesen Denkfehler in deiner Software. Du denkst, je mehr für deine Schwiegermutter beten, je mehr Leute du andockst, desto schneller wird die geheilt. Weil der Heiland kann dann nicht mehr im Himmel. Oh Vater, ich muss die jetzt heilen, ich habe keinen Bock, die nervt mich aber. Die beten jetzt alle, jetzt beten schon 15 Gemeinden. Hannes sagt, der Vater, Jesus, dann heilt sie halt. Glaubt ihr, dass das so läuft? Leute, wisst ihr, mir blutet das Herz dabei. Ich habe gesagt, sprich ein Gebet im Glauben und deiner Schwiegermutter geht's gut. Bet für sie, wenn sie nicht gläubig ist, dass sie angezündet wird mit dem Evangelium. Schade, oder? Und wenn sie dann stirbt, dann ist ihr Glaube, den sie meinen, den sie gehabt haben, sowieso im Keller. Der eh schon im Keller liegt. Ja, jetzt glaube ich nimmer. Ich bete für keinen Kranken mehr. Das ist der Umkehrschluss, Trotz und Bockigkeit. Anstatt zu sagen, hey, weiter geht's. Amen. Alle Leute, die einen großen Heilungsdienst hatten, sind die Leute erstmal gestorben. Ich habe auch schon für ein paar Leute gebetet, die sind gestorben. Aber ich gebe deswegen nicht auf. Das kann man. Man kann sagen, ich glaube bei allen, nur bei mir nicht, dann lasse ich's halt. Das ist nicht die Botschaft. Es hängt auch viel von dem Glauben der Person ab. Und vieles mehr. Weiter geht's. Und ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Lest mal mit mir, was hier steht. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das heute Morgen greift. Oder ob ihr sehr abgelenkt seid. Oder irgendwo in eurem Alltag noch drin hängt. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Christus gehört alle Macht und Herrlichkeit. Nicht den Moslems. Nicht den Illuminaten. Nicht den Satanisten. Auch nicht Satan selbst. Wem gehört alle Macht? Jesus. Und er ist auf welcher Seite? Auf deiner? Er ist auf deiner Seite. Und der, der alle Macht und Herrlichkeit hat, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die er braucht. Wenn du leer läufst, wenn dein Tank ständig leer ist, stimmt was nicht. Du musst dich fragen, wo hängt's? Weil hier steht, dass Gott Lust darauf hat, Bock darauf hat, richtig gut drauf ist, um dir jede Kraft zu geben, die du brauchst. In jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Standhaft und geduldig zu bleiben. Amen. Wo du begreifst, hey, ich bleibe standhaft. Ich bleibe standhaft. Was heißt standhaft bleiben? Nicht zurückweichen. Der Teufel sagt dir, wenn du jetzt nicht abhaust, mache ich dich platt. Ich habe ihn schon gehört, wie er mir einen Friedensvertrag angeboten hat. Er hat gesagt, lässt du mich in Ruhe, lass ich dich in Ruhe. Da habe ich lachen müssen. Habe gedacht, ach, so weit sind wir schon. So weit sind wir schon, dass er weiß, dass ich weiß, wer ich bin. Amen. Und du weißt ja, wer ist der Vater der Lüge? Mach einen Vertrag mit ihm und du hast schon verloren. Es gibt so Autohändler. Du fragst unfallfrei, natürlich. Du sagst, das sind echte 60.000 Kilometer. Ja, ich habe die drei weggemacht, aber ist echt 60.000 original. Du guckst das Kupplungspedal an und denkst, Mann, das ist ja nur noch der letzte Rest. Da müsst du viel mehr Kilometer haben. Ah, weißt du, Frau hat dicke Fuß gehabt. Die haben immer schnelle Ausrede wie ein Mauseloch. Und du weißt, du spürst, kauf das Auto nicht. Und trotzdem gibt's Menschen, die sind dumm. Die kaufen das Auto. Sonst wären alle Autohändler zu. Es gibt aber immer mehr. Das funktioniert scheinbar gut, nicht schlecht. Weil die Leute glauben, was sie glauben wollen. Unfallfrei. Ja, natürlich. Er hat ja nicht gefragt, welcher. Der da hinten. Standhaft bleiben, geduldig zu bleiben. Wisst ihr, Geduld ist etwas immens Wichtiges für uns Christen. Nicht gleich ausrasten, nicht gleich ausflippen. Erstmal ruhig bleiben. Oh, das war ein langer Weg für mich. Ich war sehr impulsiv früher. Entweder ins Aggressive oder in den Kopf in den Sand stecken. War bei mir ganz schnell. Bei dir auch? Immer noch vielleicht? Gott ist für dich. Bleib ruhig. Schlaf mal eine Nacht drüber. Ich habe gelernt, eine Nacht drüber schlafen ist super. Nächsten Morgen ist lang nicht mehr so schlimm oder es brennt lang nicht mehr so, wo ich gestern noch gleich unterschreiben wollte und kaufen. Nach einer Nacht merke ich, ja komm, boah, Gott sei Dank habe ich nicht gekauft. Weil das Impulsive ist nicht gut für uns. Wir müssen erkennen, wer wir sind. Nächster Vers. Freut euch und dankt ihm. Freut euch und dankt ihm. Dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat. Dass er euch das Recht gegeben hat. Was habe ich dir vorhin gesagt? Wo ist deine Identität? Nicht, was Menschen über dich sagen. Nicht mal, was ich sage. Nur alleine, was im Wort steht. Der Vater hat dir das Recht gegeben. Wer? Sag mal, der Vater hat mir das Recht gegeben. An seinem Erbe teilzuhaben. Heißt das nicht der Hammer? Ist es nicht der Hammer? Du bist ein Erbe an Christi Stadt. Freut euch und dankt dem Vater. Was machen die meisten Christen? Oh, Heiland, komm in mein Leben, mir geht's nicht gut. Oh. Und dann erzähle sie ihr ganzes Schicksal, wie wenn's Gott nicht wüsste. Wenn du manchen Menschen beim Beten zuhörst, dann meinst du, hey, hör auf, sonst werde ich depressiv. Wisst ihr, beten ist... Es muss aus der Freude sein. Sagen, Papa, ich danke dir, dass ich gerecht gemacht bin. Danke, dass all meine Schuld bezahlt ist. Danke, dass du deine Hand über meine Frau hältst, über meine Kinder, dass ihnen nichts Negatives passiert. Danke, dass meine Kinder die schlauesten Kinder sind. Amen. Und wenn deine Kinder 4 und 5 heimbringen, warte auf den Tag, wo es explodiert. Amen. Ist es wahr? Bärbel hat es letzte Woche erzählt, dass Sammy jahrelang ein Medikament nehmen musste, um sich zu konzentrieren, Medikinet. Da haben mich Christen angegriffen, die es mitbekommen haben. Warum hast du keinen Glauben? Warum setzt du das ein? Dein Sohn, Aber wir haben gewusst, es ist halt manchmal so. Und ohne das hat es nicht funktioniert, wir haben es mehrmals abgesetzt. Ich habe mich nicht gut dabei gefühlt. Ich habe Verdammnis gespürt, wo irgendeine Stimme dauernd sagte, wo du hast nicht genug Glauben. Und irgendwann habe ich gesagt, Gott, wenn's dran ist, dann bleibt's, wenn nicht, nicht. Und dann ist es durchgelaufen. Und wir haben Kämpfe als gehabt mit dem Semi. Hausaufgaben machen, 4 Stunden. Für ein halbes Blatt Papier, da bist du, boah. Ich habe manchmal Lust gehabt, ihm eine zu scheuern, aber weil mein Vater das mit mir mal gemacht hat und ich das gehasst habe wie die Pest, habe ich mich diszipliniert. Hab gesagt, ich werde ihm nicht eine einzige hauen. Amen. Das bringt nämlich gar nichts. Der Zorn eines Menschen bringt nichts, was in Gottes Augen wohlgefällig ist. Und vor Anna, ja, vom halben Jahr ungefähr, glaube ich, gell, was, Schatz? Bis länger her? Länger her schon. Okay, das komplette letzte Schuljahr braucht es nicht mehr. Jetzt hat er das Zwischenzeugnis bekommen. 6 Noten, 5 Zweier, 1 Einser. Aber Bärbel und ich haben nicht aufgehört zu bekennen, dass unsere Kinder gesegnet sind. Und dass sie vorwärts gehen. Und dass Gott mit ihnen ist. Amen. Und alle Zeugnisse davor, die sind völlig wurscht. Jetzt geht's um die Wurscht. Jetzt geht's ums Berufsleben. Amen. Und Gott ist treu. Amen. Er kommt spätestens, Marlies. Amen. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Halleluja, Halleluja. An dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Ein Erbe, Amen, ist bereitgehalten. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt. Das haben wir uns vor ein paar Sonntagen angeschaut, ja, wo das Reich Gottes ist. In dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Was sind wir? Wann? Jetzt, heute und hier ein für alle Mal, okay? Durch ihn sind unsere Sünden, was? Vergeben. Leute, das ist so wichtig. Das ist Teil meines Erbes. Ein Erbe bin ich in Christus. Christus ist meine Identität. Merkt ihr, wie das zusammenläuft? Habe ich nicht die Identität des Christus, verstehe ich mein Erbe nicht. Habe ich kein Erbe, kann ich nicht hineintreten in mein Erbe. Ich bleibe unmündig. Und alles, was Gott mir versprochen hat und was er sagt, ein Erbe, was er bereithält, kann ich nicht empfangen, weil ich es nicht verstehe. Seht ihr, wo das Problem hängt? Wo die meisten Christen jahrelang rumeiern, immer in derselben Suppe, im selben Sumpf und nicht rauskommen? Und du bist berufen, nicht nur für dich frei zu sein, sondern für die Leute, die dich treffen. Wir haben gelernt, wenn jemand zu uns nahe kommt, ist was zu ihm nahe gekommen? Das Reich Gottes. Halleluja. Gott hat mehr mit dir vor, als nur, dass es dir gut geht. Da draußen ist eine Menschheit, die braucht dich. Und Gott braucht dich, um die zu erreichen. Amen. Ich hatte Anfang des Jahres die Vision, wie wo die Titanic untergeht, sah ich so ein Schiff untergehen. Und ich wusste, es ist die Welt und die Menschheit. Und viele sprangen ins Wasser und schrien um Hilfe. Und da kam so ein größeres Schiff wie so ein Neckarkran. Der war leer. Da waren auch keine Räume. Da war nur so ein großer Laderaum, wo man Sand reinkippen kann oder so. Kennt ihr schon mal gesehen auf dem Neckar, oder? Und da war Jesus mit drauf. Und er sagt, Jesus, fahrt drumherum, sammelt die Leute ein. Und dann haben wir die Leute eingesammelt. Und dann war das Boot schon gut gefüllt. Und haben die gesagt, die im Boot sind, komm, jetzt lass uns wegfahren, bevor das Ding untergeht, reißt uns mit runter. Und Jesus sagt, nee, komm, wir drehen noch eine Runde. Und der Vater sagt, Jesus, dreh noch eine Runde. Und noch mehr haben geschrien um Hilfe. Und aber das, was mich entsetzt hat in diesem Bild war, sobald sie im Boot waren, haben sie gesagt, komm, lass uns wegfahren. Waren ihnen die anderen egal, die noch im Wasser sind? Ist oft unsere Mentalität, komm, sei ehrlich. Und alles, was ich predige, denk nicht immer an jemand anders. Schau in den Spiegel. Darum geht's. Halleluja. 15. Leute, das ist der Hammer, was hier steht. Das ist der Hammer. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Immer wieder kommen Christen zu mir und sagen, ich will mal Gott sehen. Schau Jesus an. Die Leute damals, die Jesus wirklich sahen, physisch, haben ihn nicht erkannt. Haben gesagt, zeig uns Gott, wie ist der Vater? Haben selbst die Jünger gesagt. Und Jesus sagt, hey, ich bin so lang bei euch und ihr fragt mich, zeig mir den Vater. Ich bin das Ebenbild des Vaters. Sie verstanden nichts, weil sie hatten ein Bild im Kopf von ihrer Identität. Die war aber noch nicht in Christus. Die war weltlich. Und sie dachten, da muss ein römischer Konsul kommen mit seinem Gefolge. Oder ein König oder sowas, ja? Und der König der Könige, den haben sie nicht erkannt. Weil ihre Identität weg war oder noch nicht da war, noch nicht möglich war, die Identität in Christus. Okay? Leute, passt auf, was hier steht. Der Erstgeborene, der über der ganzen Schöpfung steht. Müsst ihr euch mal vorstellen, was hier steht. Unfassbar. Der Erstgeborene, der über der ganzen Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen. Das habe ich euch so oft gesagt. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und es wurde Licht. Es war auch Jesus. Und durch Jesus wurde alles geschaffen. Nichts ist entstanden, wo Jesus nicht dabei war. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und dieser Jesus, der alles erschaffen hat, ist bereit, in diesen Dreck dieser Welt zu kommen, um dich zu gewinnen. Sag mir noch einmal, du bist nichts wert. Ah, dann gebe ich auf. Du bist das Wertvollste. Gott hat Galaxien, Planeten, jetzt wollen sie den Mars besiedeln. Gott lacht wahrscheinlich immer noch. Was sie alles vorhaben. und sie erkennen ihn nicht. Aber du hast ihn erkannt. Amen. Denn durch ihn wurde alles erschaffen. Jetzt hör zu, was hier steht. Was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Müsst ihr mal vorstellen, was hier in der Bibel steht. Unfassbar, was hier steht. Sogar das, was im Himmel ist, jeder Engel, wurde durch Christus geschaffen. Alles. Alles wurde durch Christus geschaffen. Merkt ihr schon wieder, wie euer Verstand so... Dein Herz macht du-dung, 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 du-dung. Dein Verstand so... Das ist auch logisch. Aber wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Vor ein paar Sonntagen haben wir gelernt, dass Gott alle Tränen abwischen wird. Er wird dich in den Arm nehmen, dich knuddeln und dich drücken und sagen, danke Thomas für alles, was du für mich getan hast. Nichts ist vergessen. Nur das Böse und das Schlechte. Aber das Gute bleibt in Ewigkeit. Diesem Gott dienen wir. Wenn du das der Christenheit lehren würdest, all dieses Gejammer und Geschrei und Rumgenörgle und die Christenheit ist für die Welt unattraktiv geworden, weil sie von einem liebenden Gott erzählen, aber sich gegenseitig hassen, weil sie von Vergebung vom Vater erzählen, aber niemand bereit sind zu vergeben. Weil sie sagen, der Vater liebt dich und sie über jeden schimpfen, der ihnen über den Weg läuft. Das ist heftig, oder? Aber der Vater ist so nicht. Und Menschen vergleichen immer wieder die Kirche und nehmen die Kirche, lehnen die Kirche ab und lehnen deswegen Gott ab. Die Kirche hat mit Gott nichts zu tun und Gott hat mit der Kirche nichts zu tun. Punkt. So ist es nun mal. Alles wurde geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allen anderen da und alles besteht durch ihn. Leute, das schaut mich um. Das ist der Oberhammer. Und er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist das Haupt der Gemeinde. Das Haupt des Leibes. Seht ihr? Nicht Menschen bestimmen, wer der Leib ist. Gott bestimmt, wer der Leib ist. Und wenn der Heilige Geist dich leitet, bist du Teil des Leibes. Ist eine Gemeinde Teil des Leibes, wenn es sich vom Heiligen Geist leiten lässt. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Das ist der Hammer, Leute. Der Anfang der neuen Schöpfung. Der Erste, der von den Toten auferstand. Christus ist der Erste Wiedergeborene. In allem der Erste. Denn nach Gottes Plan soll er in allem der Erste den ersten Platz einnehmen. Ist der Hammer, oder? Ich weiß nicht, was für eine Bibel manche Christen lesen. Vor allem die Landeskirchlichen. Ja, wiedergeboren. Was redet ihr von Quatsch? Man wird als Baby getauft und zur Kirche dazugetan, zur heiligen Mutterkirche. Und dann kannst du leben wie ein Schweinchen, weil du kommst eh in den Himmel. Muss nur getauft sein. Das ist nicht, was in meinem Wort steht. Muss von Neuem geboren werden. Es muss eine neue Schöpfung werden. Amen. Vers 19. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Gott hat beschlossen, nicht Menschen. Gott hat beschlossen. Und seht ihr, wie sehr der Teufel es hasst, dass er 600 Jahre nach Christus eine Religion gestartet hat, die das alles verwirft und alles in Frage stellt und alles über den Haufen wirft. Und das nennt man Islam. Der Islam wurde nur gegründet, um das Christentum zu vernichten. Alles, was in der Bibel steht, leugnet der Islam. Gott, Allah hat keinen Sohn. Allah braucht keinen Sohn. Verflucht ist der, der von einer Frau geboren ist. Allah braucht keinen Sohn. Allah ist nicht schwach, Allah ist stark. Und so weiter. Ihr wisst noch das Islamseminar. Kennt ihr innen auswendig. Der Teufel hasst es. Er hasst es. Er wollte den Platz einnehmen, den Christus hat. Er wollte etwas haben, was ihm nicht gebührt. Und das ist das Gefährliche immer im Leben, hört mir gut zu. Wenn Leute nicht zufrieden sind mit dem, was sie haben, wenn sie Eifersucht entwickeln auf andere, verlieren sie alles am Ende, was sie hatten. Alles. Korrekt? Aufpassen, ganz gefährlich. Besinne dich, was du hast und fang an, dafür zu danken. Amen. Wichtig. Sonst wirst du vielleicht alles verlieren, was du hast. Satan hat alles verloren. Er war der höchste Engel. Über ihm war nur Jesus und der Vater. Es war ihm nicht genug. Hat alles verloren. Alles. Er ist verflucht und verdammt in Ewigkeit. Halleluja. Und das will er weitergeben, aber nicht zu uns. Vers 20. Und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen, in Christus. Und durch ihn, durch Christus, das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Warum leben Christen seit 2000 Jahren immer wieder in Verdammnis, wenn Gott sich versöhnt hat? Ich sag dir warum. Bruder, du musst das Gesetz halten. Du darfst nicht mehr lügen, du darfst nicht mehr stehlen, du darfst nicht Ehe brechen. Wisst ihr, wenn wir uns mit dem Gesetz beschäftigen, haben wir ein Problem. Wir haben ein Riesenproblem. Römer 10, Vers 4, lass uns da mal ganz schnell hin, geht es? Römer 10, Vers 4, bei Luther heißt es, denn Christus ist des Gesetzes Ende. Du kannst aber bei Neue Genfer bleiben. Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Christus ist das was? Das Gesetzes Ende. Und ich habe euch immer wieder erklärt, das Gesetz war für die Juden. Gott schloss einen Bund mit Abraham und später mit Jakob und mit anderen. Einen Bund. Und diesen Bund mussten sie einhalten. Gott hat mit der Gemeinde nie einen Bund geschlossen. Er hat mit Christus einen Bund geschlossen. Und du kommst hinein in diesen neuen Bund. Das, was wir am Abendmahl feiern. Nicht, was ich tue, sondern was Christus getan hat. Christen, die im alten Bund rumwurscheln oder Gemeinden, die ständig das Gesetz lernen, machen die Leute wuschig. Die verstehen nicht mehr, wo oben und unten ist. Hat Gott mir jetzt vergeben oder nicht? Bin ich jetzt errettet oder nicht? Ist Gott jetzt gut oder nicht? Wird Gott noch zornig? Lesen wir gleich. Denn mit Christus ist das Ziel erreicht. Mit Christus ist das Ziel erreicht. Nicht wird irgendwann erreicht, sondern es ist erreicht und dass es im Gesetz geht. Christus nicht gekommen und sagt, ich habe das Gesetz aufgelöst, sondern es erfüllt. Für wen? Für mich. Der Vater wird von mir nie fordern, das Gesetz zu erfüllen, weil sein Sohn hat es getan. Gehen wir wieder zurück. Und Gott hat sich versöhnt mit dem ganzen Universum. Durch das, was Christus getan hat. Ist das nicht der Hammer, Leute? Ich hoffe, ihr greift es heute Morgen. Komisch, was man so alles hört von manchen Kanzeln, oder? Dass Gott noch zornig wird. Gott wird nicht mehr zornig. Mit seinen Feinden, ja. Die werden seinen Zorn abkriegen, aber nicht wir. Nochmal, es ist nicht der Freibrief, jetzt zu sündigen, wie du willst. Denn wenn du deine Identität verstanden hast, kannst du nicht mehr freiwillig und völlig fröhlich und frei sündigen. Geht nicht mehr. Amen. Wow. Halleluja. 21. Auch, oder haben wir den schon fertig gehabt? Nee, haben wir noch gar nicht fertig gehabt, 20, gell? Universum versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Wer hat diesen Frieden geschaffen? Gott, nicht der Papst. Nicht die katholische Kirche oder eine Freikirche. Gott hat Frieden geschaffen. Wann? Wenn ich ganz lieb und nett bin. Steht hier nicht. Gott hat Frieden geschaffen. Amen. Leute, ich habe Jahre in Verdammnis verbracht, weil ich ständig gedacht habe, Gott hasst mich wieder. Und ich habe diesen Hass gespürt. Der war aber nicht von Gott. Der war vom Teufel. Ich habe eine Lüge geglaubt vom Teufel, dass Gott mich hasst. Oder jetzt wieder zornig ist. Der Teufel hat mir wahrgemacht, Gott ist wie eine Diva. Der ist immer gleich beleidigt und bockig. Komm, seid ehrlich, vielleicht der eine oder andere von euch auch. Und da habe ich keinen Bock gehabt, zu dieser Diva zu gehen, weil ist das so anstrengend. Aber so war Gott überhaupt nicht. Ich habe die Lüge geglaubt und habe Jahre in Verdammnis verbracht, ohne zu verstehen, dass alles vollbracht ist, dass Gott nie wieder zornig wird. Kann er gar nicht. Kann er nicht. Hat Gott Frieden geschaffen? Gott hat Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Amen. Du kannst nicht mehr verloren gehen. Was ich euch immer sage, wenn selbst in deiner Ewigkeit auf eine dumme Idee kommst, kannst du nicht verloren gehen. Wird zwar nicht passieren, aber für uns zum Verstehen. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigt es sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Früher, okay? Doch jetzt, sag mal, doch jetzt hat Gott. Doch jetzt hat Gott. Mach dir ein Tattoo. Mach dir das irgendwo, wo du es immer siehst. Ganz wichtig. Jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Wer hat sich mit dir versöhnt? Gott. Wer hat sich entschieden? Gott. Wessen Idee war es? Gott. Wer hat bezahlt für dich? Wie kann noch Verdammnis in dein Herz kommen? Wie kann schlechte Laune dich übernehmen? Lass es nicht mehr zu. Der Weg ist das Ziel. Auch wenn ihr nächste Woche fallt, Staub abschütteln, aufstehen, weiter geht's. Amen. So wie die Supermodels auf dem Laufsteg. Die kommen raus, tacke, 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 tacke. Ich mache jetzt nicht den Jorge. Ja? Und dann fallen sie hin, bumm. Und dann stehen die auf, richten ihre Kronen, gehen weiter, wie wenn nichts wäre. So müssen wir Christen sein. Wenn wir stolpern, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiter geht's. Das ändert nichts an meiner Identität. Amen. Halleluja. Nicht liegen bleiben und überlegen, oh Gott, das hat jetzt jeder gesehen. Oh, ich habe mein ganzes Ding verloren. Oh, alle lachen über mich. Hut ab. Psst, weiter geht's. Amen. Halleluja. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können. Das ist das Ziel. Und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Wann passiert es? Wer hat's verstanden heute Morgen? Wann kann man dich nicht mehr anklagen? Sag's laut, Milli. Wenn du weißt, wer du bist. Und wie ist das Wort dafür? Wie nennen wir es in dieser Predigt? Deine Identität. Und wer bestimmt deine Identität? Das macht der Pastor Thomas. Der hat mich heute Morgen so gelobt. Jetzt fühle ich mich ganz toll. Nein. Gott bestimmt deine Identität. Du heißt Milli Christus. Lydia Christus, Chepresa Christus, Presa, ich sag's immer falsch, ich weiß, ihr lacht schon wieder. Sorry, gib mir Gnade. Ich nenne dich ab heute Susanne, nicht Spaß. Amen, abgespeichert. Wenn Verdammnis kommt, wenn Anklage kommt, steh auf. Sag Stopp, bis hierhin nicht weiter. Mein Name ist Marion Christus. Amen. Ihr müsst antworten. Der Teufel redet mit dir. Antworte ihm und sag, verpiss dich. Hau ab. Amen. Wenn du Streit hattest mit jemand, geh hin und entschuldig dich. Nimm deine Krone runter und entschuldig dich, auch wenn du recht hast. Du wirst merken, wem es dann besser geht, wirst du sein. Wenn du auf deinem Recht beharrst, kannst du machen, kannst sogar den anderen zwingen, dass er sich entschuldigt. Das passiert auch oft. Aber garantier mir, du wirst dich 14 Tage nicht wohlfühlen. Du wirst so ein Ding hier, bis du hingehst, sagst, ey, eigentlich bin ich der Doofe. Sorry, es tut mir auch leid. Hört sich nicht entschuldigen, brauchen, es war meine Schuld. Und du merkst, irgendwas rutscht wieder an die richtige Stelle. Und du merkst, boah, jetzt geht's mir wieder gut, Gott sei Dank, boah. Wichtig, dass wir das lernen. Es ist wichtig. Vers 23. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens stellt. Warum predige ich euch jeden Sonntag Glauben? Weil ich weiß, das macht dich erfolgreich. Alles andere ist Pillepalle. Können wir über alle schöne Themen predigen und es gibt schöne Themen. Können ganz tolle Sachen sagen hier, jo, alle fühlen sich wohl, ey, oh, der Thomas ist ein Lieber, oh. Aber mir ist nicht wichtig, dass du sagst, ich bin in Liebe. Mir ist wichtig, dass Gott sagt, hey, mein Sohn, gut gemacht. Amen. 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 Sag Amen für dich, nicht für mich. Ich brauche dein Amen nicht, ich predige trotzdem weiter. Aber du brauchst es Amen. Amen heißt ja, so ist es. Wichtig. Auf das Fundament, Voraussetzung dafür, dass du dein Leben fest und unerschütterlich führst, ist, dass du auf dem Fundament des Glaubens gegründet bist und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst. Nichts, durch nichts abbringen lasst. Niemand falschem zuhören, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Vergangenheit. Amen. Du bist geliebt, du bist errettet, du bist teuer erkauft. Es gibt keine Sünde, die dich vor Gott trennt. Der Vater hat immer ein offenes Ohr für dich. Der Himmel ist offen. Wir gehen zum Thron der Gnade alle Zeit. Wir müssen nicht Buckidibu machen und den Himmel aufbeten. Heilung gehört dir, Gesundheit gehört dir, ein guter Arbeitsplatz gehört dir. Deine Kinder gehören dem Herrn, auch wenn sie gerade nicht nach Jesus nachfolgen, sie gehören dem Herrn. Und alles Zusage deines Erbes, deine Identität ist in Christus. Nochmal, ich lese euch mal den Satz vom Anfang vor. Deine Identität ist wichtiger als dein Tun. Dein Tun ändert nicht deine Identität, aber deine Identität ändert dein Tun. Dein Tun ist, wie du lebst, was dir wichtig ist im Leben. Und deine Identität in Christus bestimmt, wer du bist. Wenn man dich beleidigt, egal mit was, und der Teufel liebt es, in die alte Wunde reinzubohren, wenn da noch eine ist, oder sie wieder aufzukratzen, wenn da eine Narbe ist. Lass die Wunde schließen, lass die Narbe heilen, so wie wenn nichts war. Das passiert durch Vergebung. Und wenn niemand mehr dich beleidigen kann, dann weißt du, wow, jetzt bin ich schon auf einem Top-Level. Wenn dir ein Zahn fehlt, garantieren kommen blöde Sprüche. Hast du eine Glatze, kommen blöde Sprüche. Bist du ein paar Kilo zu schwer, zu groß, zu dünn, kommen immer blöde Sprüche. Kann deine Frau, die war 2,10 Meter und ganz dünn, und die war die Gemeindesekretärin. Immer wenn die reinkam, hat einer gesagt, eine lange Türe zog übers Land. Und alle lachten. War aber gar nicht so witzig für sie. Für sie war das furchtbar, weil sie keinen Mann fand und so weiter. Aber wenn du gelernt hast, egal wo deine Baustelle ist, zu sagen, es ist mir wurscht, ob ich klein, groß, reich, arm, gebildet, ungebildet, das ist alles nicht wichtig. Habe ich euch vorhin erklärt, das ist nicht wichtig. Der letzte Satz in diesem Vers. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündigt worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Mich reingestellt hat. Dich genauso wie mich. Du bist ein kleiner Paulus. Ich bin ein kleiner Paulus. Wir predigen das Wort, wir sagen die Wahrheit. Wenn Menschen dich kennenlernen, müssen sie merken, irgendwas ist an dir, was anders ist. Wenn sie denken, oh, du bist ja auch so wie ich, dann stimmt was nicht. Du musst eine andere Identität ans Tageslicht legen. Du musst etwas anderes ausstrahlen. Ist es gut für uns? Ist es wichtig? Wenn du Christen beim Beten zuhörst, oh, wir können nichts tun und so Zeug und alles, was dazwischen ist. Sag ihnen doch, warum sagst du sowas? In der Bibel, in meiner Bibel steht, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und wir haben gerade gelesen, wir müssen auf dem Fundament des Glaubens stehen. Wenn du krank bist, dein Körper Symptome hat, ist nicht die Wahrheit. Es wird vorübergehen. Es ist eine vorübergehende Erscheinung. Lerne drüber zu herrschen. Und wenn du den Sieg errungen hast, sagst du, wow, war das cool. Das macht ja voll Spaß. Amen. Wenn du merkst, die Krankheit geht, dann kriegst du Mut, um für andere zu beten. Und du merkst, wow, hey, Gott ist da. Er ist mein Versorger. Er versorgt mich in jedem Bereich. Der Weg ist das Ziel heute Morgen. Spüre im Geist bei manchen so eine Schwere gerade. Spüre, wie manche ein bisschen einen Kampf haben, das zu greifen. Wie manche so, Hör die Wahrheit. Das heißt nicht, dass jetzt heute hier dein Apfelbäumchen wächst. Das habe ich euch vorhin erklärt. Du musst heute diesen Samen des Glaubens, was du gehört hast, in deinen guten Ackerboden stecken. Und sagen, Papa, Halleluja, das ist die Wahrheit. Auch wenn ich vielleicht noch gar nichts davon je erlebt habe, aber es ist die Wahrheit. Und ich stell mich da drauf. Und lies es zu Hause. Druck's dir aus. Ich habe mir früher Bibelverse ausgedruckt und habe sie mir an Alibert, an den Spiegel geklebt, an die Türe, mein Büro, am PC hingen noch ein paar. Warum? Weil ich immer wieder merke, wie der Heilige Geist mich auf den Zettel blicken lässt. Und genau auf dem Zettel steht genau was anderes, wie das, was ich gerade denke. Weil ich schon wieder im Fahrwasser der Welt bin. Leute, ist wichtig, ohne geht's nicht. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Kein Meister ist vom Himmel gefallen, wird jemand vom Himmel fallen. Aber Gott ist auf deiner Seite. Deine Identität ist wichtiger als dein Tun. Die Botschaft ist nicht, du kannst jetzt alles tun, was du willst, und du feilst an deiner Identität. Das ist nicht die Botschaft. Die Botschaft ist, mach dir bewusst, wer du bist in Christus Jesus. Und aus diesem Bewusstsein heraus, aus dieser Liebesbeziehung mit dem Vater, dass du verstanden hast, der Vater liebt mich so, wie ich bin. Und ich liebe den Vater. Aus dieser Identität, glaube ich, wirst du dich ändern. Deine Witze werden andere sein. Dein Reden werden andere sein. Dein Denken, dein Tun, dein Handeln wird ein anderes sein. Was du über deinen Arbeitsplatz sprichst, über deinen Chef, über deine Firma, wird anders sein. Du sprichst nicht mehr Ohnmacht oder que sera, sera, whatever will be, was immer sein wird, wird sein, das wirst du nicht mehr sagen. Du sagst, alles, was ich anfasse, ist gesegnet. Wo mein Fuß hintritt, das Land nehme ich ein. Das sagt das Wort Gottes. Und du wirst merken, wow, es wird Frucht bringen. Manchmal dauert es Jahre, aber bleib dran. Jeder von euch hat noch ein paar Jahre vor sich. Wenn du heute anfängst mit dem Glauben, den du heute investierst, bist du in einem Jahr, in zwei, in fünf, in zehn voll im Segen. Verstanden? Hättest du vor 5 Jahren angefangen, wärst du heute schon voll im Segen. Aber es ist egal. Heute, jetzt ist der Tag des Heils, wo wir uns entscheiden. Amen. Vater, ich danke dir für das Wort. Und wir entscheiden uns als Church of the River, dir voll und ganz zu glauben, weil du die Wahrheit bist. Wir gehören dir und du bist für uns. Halleluja. Und alles gehört uns. Wir sind Erbe in Christi Stadt. Unsere Identität ist in Christus. Wir gehören dir. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Vater, wir wollen diese Mauern und diese Mächte und diese Blockaden in der Christenheit ein für alle Mal durchbrechen. Wir sagen Freiheit, Freiheit für Deutschland, Freiheit für Baden-Württemberg, Freiheit für Heidelberg. Papa, Freiheit für die Familien, die geknechtet sind, für die Christen, die in der Finsternis sitzen, die nicht verstanden haben, wer sie sind. Die immer wieder kämpfen und das Gesetz halten wollen, um dir zu gefallen oder ihr Leben in Ordnung zu bringen. Vater, wir beten, dass Freiheit hineinkommt. Und wir danken dir für die Liebe, die du schon in unser Herz ausgegossen hast, die da ist. Vater, wo wir alles überwinden durch deine Liebe, wo wir stark sind. Wir sind stark am inwendigen Menschen in Christus Jesus. Halleluja. Vater, wir sind der Kopf und nicht der Schwanz. Und es wird immer mehr in unserem Leben existent. Wir begreifen immer mehr, dass wir vorausgehen, nicht mehr hinterher. Wir begreifen immer mehr, dass wir die Entscheidungen treffen, nicht mehr die Umstände. Und nicht mehr Mr. S. Sondern wir sind wirklich in diesem Segensfluss drin. Und diese Freiheit, die wir haben, geben wir weiter. Vater, umsonst haben wir empfangen, umsonst gehen wir weiter. Halleluja, wir führen die Menschen näher zu dir, näher zum Vater, näher in die Wahrheit. Und das jeden Tag ein Stückchen mehr. Halleluja, Amen.